Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Die Corona-Pandemie bestimmt ja vieles in unserem Alltag mit. Sie ist aber nicht die erste, die unsere Gesellschaft in den zurückliegenden etwa 100 Jahren in Atem gehalten hat. Es gab einige. Historisch gesehen, aber auch mit Blick auf die neuen Epidemien seit der Jahrtausendwende, sind wir also nicht ganz unvorbereitet in die Auseinandersetzung mit einer Krankheit gegangen, die unseren Alltag so verändert, uns einschränkt und ja auch bedroht. Dass Krankheiten Gefühle wecken, damit setzen sich Forschungen zur Emotionsgeschichte auseinander und sie beleuchten, wie diese Emotionen sich mit der Zeit verändert haben und was das für die Auseinandersetzung mit Corona heute bedeutet. Isabel Fanrich Lautenschläger hat sich mit einer Historikerin genau darüber unterhalten. Gefühle im Zusammenhang mit einer Krankheit. Wie verändern sie sich auch im Verlauf einer solchen Pandemie?
Anfänglich war die Reaktion offenbar eher die, dass die Nachrichten wenig Angst erzeugten, also die Nachrichten aus China oder dann auch aus anderen Ländern. Dass also eher das Gefühl da war, das betrifft uns nicht so sehr oder wenn es uns betrifft, dann wird das schon schnell unter Kontrolle gebracht werden können. Wir brauchen davor jetzt nicht wirklich Angst zu haben.
Inzwischen beherrscht die Corona-Pandemie unsere Gesellschaft seit einigen Wochen. Doch auch in diesem Zeitraum stellt Bettina Hitzer bereits unterschiedliche Phasen im emotionalen Umgang damit fest. Weil der erste Blick auf die Statistiken zeigte, dass eher ältere Menschen mit einem schweren Krankheitsverlauf zu tun hatten, wollten viele Jüngere ihr Leben trotz SARS-CoV-2 anfangs weiterführen wie bisher, sagt die Historikerin vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung.
Und dass dieser Effekt dann natürlich auch registriert worden ist auf Seiten der Politik und man dann versucht hat, gegenzusteuern, indem man eben dann betont hat, dass es auch schwere Verläufe bei jüngeren Menschen gibt. Vor allen Dingen auch diese Nachrichten aus Italien eintrafen, Erlebnisberichte von italienischen Ärzten und Ärztinnen, die eben deutlich machten, wie dramatisch die Situation dort war in einem europäischen Land. Und man dann beobachten konnte, dass sich die Gefühlshaltung auch innerhalb der deutschen Gesellschaft zu wandeln begann und dass also die Angst größer wurde und auch damit die Bereitschaft stieg, sich diesen Maßnahmen zu unterwerfen.
Die Corona-Pandemie wecke zum jetzigen Zeitpunkt, wo es weder Medikamente noch Impfstoff gibt, unmittelbar Ängste, aber auch Trauer, Wut und Hoffnung. Dass diese Gefühle zugleich viel mit der Vorgeschichte des neuen Virus, mit vorangegangenen Pandemien ebenso wie mit weiteren prägenden Krankheiten des 20. Jahrhunderts zu tun haben, diesem Aspekt widmen sich emotionshistorische Forschungen.
Und dass man dann eine Geschichte dieser Gefühle schreiben kann und diese Geschichte eben sich auch nicht nur auf das Private bezieht, das Private und Intime, sondern sehr stark eben auch auf Gesellschaft, auf Politik, weil Gefühle eben auch in gesellschaftlichen Beziehungen und bei politischen Entscheidungen eine große Rolle gespielt haben und immer noch spielen.
Was ein Mensch individuell fühlt, wie er das bewertet und ausdrückt, hängt stark vom historischen und kulturellen Kontext ab, gerade auch in Bezug auf Krankheiten. Kürzlich hat Bettina Hitzer ihr Buch »Krebs fühlen – Eine Emotionsgeschichte des 20. Jahrhunderts« veröffentlicht, das mit dem Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet wurde. Darin legt sie dar, dass Ärzte um 1900 Krebserkrankungen so fürchteten und mit Hoffnungslosigkeit verbanden, dass sie den betroffenen Patienten die Diagnose gar nicht mitteilten. Diese Haltung habe sich in den 1970er Jahren wesentlich verändert.
Hin zu einer Position, die es für notwendig hält, Angst direkt zu adressieren, Ängste nicht zu verdrängen, sondern eben gerade Angst als einen Faktor des Menschlichen ansieht, der unbedingt besprochen werden muss, der vielleicht auch therapeutisch bearbeitet werden sollte.
Gefühlen im privaten und öffentlichen Raum Ausdruck zu verleihen, galt seitdem als authentisch und nicht mehr als Gegensatz zu rationalem Handeln, sondern als integraler Bestandteil davon. Weil aber beispielsweise Krebs und Grippe mit sehr unterschiedlichen Emotionen und Vorstellungen behaftet sind, hat Bettina Hitzer vergleichend Forschungen angestellt. So wachse Krebs zunächst unentdeckt. Dass die Krankheit lange dauern kann, erfordere vom Betroffenen auch eine langwierige Auseinandersetzung mit möglichen Schmerzen und Therapien.
Während die Grippe, zumindest wenn sie in ihrer schweren Form auftritt, zwar auch eine lebensbedrohliche Krankheit ist, aber eine, die dann in der Regel in wenigen Tagen zum Tod führt, die weniger mit Schmerzen als mit Erscheinungen wie Atemnot verbunden ist und die eben auch als Bedrohung vorgestellt wird, die von außen kommt, eben durch ein Virus, das von außen kommt, während Krebs sich im Körper selber entwickelt und eben immer auch einen Bezug zum Körper hat, weil es ja Zellen sind, die aus dem eigenen Körper stammen und sich anders entwickeln.
Für Gemeinschaften seien Seuchen in hohem Maße identitätsrelevant, stellt Malte Thiessen fest, der als Historiker beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe arbeitet und zu infizierten Gesellschaften publiziert hat. Epidemien beträfen ganze Gesellschaften und würden, wie jetzt auch das Coronavirus, häufig dem Fremden zugeschrieben, was Experten als Othering bezeichnen.
Ganz am Anfang ging es doch sehr um nationale Stereotype auf der internationalen Ebene. Da war immer die Frage, die Chinesen mit ihren merkwürdigen Ernährungspraktiken oder Ähnlichem. In der zweiten Phase gab es eben Ausgrenzungserscheinungen hier vor Ort. Am meisten wahrscheinlich gegen Menschen, die eben asiatisch irgendwie aussahen, gibt es wahnsinnig viele Berichte, unter anderem auf Twitter, ich bin kein Virus, ist da das Hashtag, mit zum Teil sehr drastischen Schilderungen von Ausgrenzungserfahrungen, die man dann hier auch in der Bundesrepublik erlebt hat. Und in einer dritten Phase, wenn die Seuche tatsächlich dann omnipräsent ist, kommt es dann zu einem Ende solches Otherings, dann wird die Seuche normal, nämlich vor Ort zu unserer Seuche, wie man dann fast sagen kann.
Im Laufe der Geschichte lassen sich viele Beispiele für solche Otherings finden. Im Mittelalter wurden Juden für die Pest verantwortlich gemacht, in den 1980er Jahren das AIDS-Virus zunächst Homosexuellen, Drogensüchtigen und Prostituierten zugeschoben. Auch auf internationaler Ebene lasse sich derzeit die Strategie beobachten, einem anderen Staat die Schuld zu geben, um den eigenen in ein besseres Licht zu rücken. Etwa wenn US-Präsident Donald Trump von einem chinesischen Virus, die chinesische Regierung von einem internationalen Virus spreche. Malte Thiessen.
Seuchen sind insofern ein Stresstest für alle Gesellschaften, weil sie ein Ranking erlauben. Das können wir momentan sehr schön beobachten mit den täglichen Aktualisierungen von Sterbezahlen, Infektionszahlen. Und diese Zahlen, so kritisch man die betrachten muss, führen automatisch zu einem Ranking, zu einem Wettbewerb um die bessere Gesellschaft. Und das heißt, dass man auf Grundlage dieser Zahlen auch meint, die Qualität von Sozialstaaten, von Gesundheitswesen vermessen zu können.
Dass zu Beginn der Corona-Pandemie die Menschen nicht panisch reagierten, erklärt Bettina Hitzer damit, dass zum einen die spanische Grippe von 1918-20 trotz Millionen Toter nicht ins kollektive Gedächtnis eingegangen sei. Zum anderen hätten die nachfolgenden Grippepandemien von 1957 und 68 in Europa nicht so katastrophal gewirkt. Außerdem werde die Bekämpfung von Infektionskrankheiten überwiegend als Erfolgsgeschichte wahrgenommen.
Natürlich gab es nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal eine Phase, wo Typhus und Diphtherie zum Beispiel sehr viele Tote gefordert haben. Aber dann hat man eigentlich für die allermeisten in Europa bekannten und verbreiteten Infektionskrankheiten Impfstoffe entwickeln können. Die Impfraten sind verhältnismäßig hoch, sodass es eben nicht mehr zu Pandemien von Infektionskrankheiten innerhalb Europas gekommen ist. Das sieht natürlich außerhalb Europas vollkommen anders aus.
Auch das Impfen selbst lässt sich als Teil der Emotionsgeschichte von Krankheiten erzählen. Ende des 19. Jahrhunderts reagierte die Bevölkerung noch mit Angst und Vorurteilen, etwa auf das Impfen gegen Pocken, sodass dieses mit Polizeigewalt durchgesetzt wurde. Im 20. Jahrhundert habe dagegen mit der Ausweitung von Impfprogrammen ein Gewöhnungsprozess eingesetzt, mit paradoxem Effekt.
Wir leben sogar in einem Zeitalter der Immunität. Immunität ist heute für uns Normalität geworden. Und gerade deshalb lassen sich die großen Ängste heutzutage erklären. Wir können es heute kaum noch vorstellen, dass man gegen Infektionskrankheiten nicht geimpft sein kann. Und das macht unsere große Sorge nachvollziehbar, dass wir plötzlich mit etwas konfrontiert werden, was nicht in unser Weltbild zu passen scheint.
Wurden auch sogenannte neue Epidemien wie SARS und Ebola in Deutschland stärker als Seuchen der anderen wahrgenommen, habe die Schweinegrippe hierzulande kurzzeitig Hysterie und Panik ausgelöst, so Malte Thiessen. Angesichts der dann doch geringen Bedrohung mussten viele Impfdosen vernichtet werden. Der Historiker ist überzeugt, dass die meisten Menschen begeistert zugreifen werden, sobald ein Impfstoff gegen das neue Coronavirus entwickelt ist. Vorher erfordert der Ausstieg aus dem Lockdown nach Ansicht von Bettina Hitzer allerdings noch eine komplizierte Gefühlspolitik.
Auch weil natürlich jetzt andere Ängste in Konkurrenz treten zu dieser Corona-Angst. Die Angst um die wirtschaftliche Existenz einerseits, die Angst darum, was wirtschaftliche Folgen für die Gesellschaft langfristig bedeuten, auch im Hinblick auf die Gesundheit.
Der Beitrag von Isabel Fanrich-Lautenschläger über Emotionen und Krankheiten.